du fängst an, Fragen zu stellen und dann gibt's immer eine Verhörsituation oder eine Dialogsituation. Mhm. Da gibt's diejenigen, die sitzen da mit einem Block. Frage 1, wie viele Mitarbeiter? Mhm. Frage 2, wie viel Budget? Frage 3, welche Maßnahmen? So, und dann ist es irgendwann mal so nach der vierten, fünften Frage, denkst du dir so ein bisschen unangenehm ist das ja schon. Mhm. Weil es ist einfach nur wie so Scheinwerferlicht auf dich und du stellst dann irgendwie Fragen und dann merkst du so richtig im Gespräch, dass die Fülle der Antworten immer weniger wird.
Willkommen bei Mendel Talks Finance, dem Podcast für die Finanzwelt, präsentiert von Viktor Mendel, der strategischen Managementberatung für Excellence in Finance.
Liebe Helena, herzlich willkommen in unserer heutigen Podcast-Folge. Es ist mir wirklich eine sehr, sehr große Freude, dich hier zu begrüßen. Und es ist etwas anderes, andere Folge, anderes Setting, weil du bist keine Finanzlerin. Umso spannender wird es, glaube ich, heute. Und wir werden das, glaube ich, auf jeden Fall im Laufe der Folge auflösen, warum ausgerechnet du als Vertriebsexpertin heute in einem Finance-Podcast bist. Bevor wir aber loslegen, würde ich dich bitten, einfach mal dich gerne selber vorzustellen. Wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Und natürlich würde mich interessieren, wofür du so richtig Feuer und Flamme bist.
Ja, vielen lieben Dank für diese tolle Vorstellung und auch vielen Dank, dass du mich hier als Interviewgast begrüßt. Das weiß ich sehr zu schätzen. Und ich hoffe, dass jetzt noch nicht alle ausgeschaltet haben, weil die das Wort Vertrieblerin gehört haben. Und was hat die denn jetzt eigentlich mit Finance zu tun? Also an der Stelle kann ich schon mal sagen, gar nichts. Aber wie wir auch schon festgestellt haben, du warst ja auch bei meinem Podcast mit zu Gast. Gibt es da tatsächlich mehr Parallelen, als man vielleicht auf den ersten Blick sieht und vielleicht jetzt erstmal annimmt? Und genau dafür bin ich im heutigen Podcast bei dir zu Gast da. Jetzt erstmal, bevor wir das ganze Rätsel hier auflösen, zu meiner Person. Also ich bin jetzt am Sonntag 28 geworden.
Happy Birthday!
Danke, ich fühle mich aber tatsächlich schon viel älter.
Aufgrund deiner Erfahrung sicherlich.
Also, wie gesagt, mit 18 habe ich mich anders gefühlt. Jetzt so 10 Jahre später, ich weiß nicht. Also, wie gesagt, auch nichts Schlechteres oder so, aber einfach anders. Mhm. Und bin seitdem ich, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, 22 bin, glaube ich, im Vertrieb. Hab eine ganz, ganz wilde Vita hinter mir, hab Mathe-Physik-Abi gemacht, dann hatte ich erstmal Maschinenbau vorzustudieren, dann habe ich eine Ausbildung davor gemacht, hab Industriemechanikerin ausgelernt auch tatsächlich.
Cool.
Und hab dann aber festgestellt, so das ist gar nichts für mich, bin dann ins Marketing gerutscht und von dort aus dann weiter irgendwie so ein bisschen, hey, willst du nicht mal so ein bisschen Setting-Calls bei uns übernehmen? Wir brauchen da jemanden, weil das so Startup war mit irgendwie Personalmangel immer und wir haben keine Mitarbeiter. Und da habe ich das erste Mal Blut geleckt und bin dann nach Nürnberg umgezogen vor 5 Jahren und da habe ich dann meine erste richtige Außendienststelle angenommen und tatsächlich auch notgedrungen, weil ich einfach nur broke war zu der Zeit und mir dachte, ja gut, da ist halt Autotankkarte, ist schon mal geil, habe ich diese Kosten schon mal abgedeckt und bin dann irgendwie einfach so reingerutscht in diese, ich sag mal, in diese Sparte und also habe einfach direkt gespürt, das ist es, das will ich. Hier stimmt einfach alles. Hier habe ich extrem Eigenantrieb und seitdem bin ich tatsächlich stolze Vertrieblerin, die jeden Tag aufs Neue rausgeht, Akquise macht, Abschlüsse reinholt, Absagen kassiert. Ja, und sich irgendwie durch den ganzen Akquisekampf so, durch den ganzen Akquise-Dschungel so durchkämpft.
Also so richtig Vollblutvertrieblerin, oder?
Ich sage immer so, ja, auf jeden Fall, aber es ist auch eine Hassliebe. Mhm. Ja. Also ich glaube, jeder, der da draußen schon mal irgendwie Vertrieb gemacht hat, ist einfach sau anstrengend. Und manchmal denkst du dir irgendwie so, warum mache ich das eigentlich alles? Öffnest deine E-Mails, da sind 12 neue E-Mails, 11 davon sind hier, wir melden uns bei Interesse, jetzt aber nicht. Mhm. Aber es ist irgendwie trotzdem wie so ein Drogenrausch, der dann immer kommt, wenn dann so Abschlüsse reinkommen. Das ist dann so ein High-Gefühl irgendwie und danach jage ich irgendwie die ganze Zeit. Deswegen, ich liebe Vertrieb einfach, ja.
Aber das heißt auch auf die Frage, wofür bist du einfach Feuer und Flamme, das ist letztendlich Vertrieb, ne? Also verkaufen, verkaufen, verkaufen mit allem drum und dran. Natürlich auch abfokussieren, ne?
Auf jeden Fall. Das gehört halt dazu, ne?
Sehr cool. Okay, dann lösen wir das Thema auch ein bisschen auf, warum ausgerechnet du oder warum du als Vertriebsexpertin heute in diesem Podcast dabei bist. In vielen Unternehmen ist es ja so, dass Controlling und die Fachbereiche aneinander vorbeisprechen und aneinander vorbeileben. Und so ist es ja auch manchmal bei Verkäufern und bei Kunden, ne? Bei schlechten Verkäufern. Ne? Das, bei dir ist es sicherlich anders, deswegen bist du auch hier eingeladen, um das aufzulösen. Und deswegen wollen wir in dem heutigen Gespräch dich als Vertriebsexpertin hören und mal schauen, was kann Controlling vielleicht von Sales, von Vertrieb lernen, um besser im Controlling zu sein, ne? Anstatt jetzt nur normale Reporting-Lieferanten. Das wollen wir heute beleuchten und ich glaube, wir werden sehr, sehr viele spannende Insights haben. Bevor wir aber in das Thema einsteigen, nochmal eine Bitte an alle Zuhörer, abonniert unseren Podcast, wenn ihr das mögt, gebt gerne 5 Sterne und ja, gerne Feedback an mich oder auch natürlich an Helena, wenn es euch gefallen hat. So, Helena, jetzt zu uns oder zu unserem spannenden Thema. Du redest ja selbst gerne von Kundenliebe. Und wir müssen natürlich etwas Kontext geben, bevor wir richtig einsteigen. Was bedeutet für dich Kundenliebe?
Ja, sehr gute Frage zu Anfang. Was bedeutet Kundenliebe? Ich glaube, ich würde das Thema so ein bisschen anders nochmal einordnen. Kundenliebe heißt eigentlich nichts anderes als kundenzentriert. Ja, bedeutet also im Vertriebszusammenhang jetzt, und da schlagen wir gleich auch nochmal die Brücken zu dem Finance-Thema und zu dem Controlling-Thema, bedeutet das ja nichts anderes, als den Kunden in den Mittelpunkt zu stellen und jederzeit aus der Kundenbrille, aus der Kundenperspektive zu denken. Das heißt, sich nicht zu fragen, wie verdiene ich jetzt am besten, am schnellsten Geld, sondern was braucht der Kunde eigentlich wirklich, wirklich, wirklich von mir und welche Probleme hat er, wo kann ich ihm weiterhelfen, was sind seine tieferen Bedürfnisse, sag ich mal, und nicht nur an der Oberfläche kratzen, sondern worum geht es eigentlich wirklich, wirklich, wirklich und weitergesponnen auf langfristige Zusammenarbeit, also wirklich dieses Kundenbeziehung aufbauen. Beziehung hat auch immer was mit Liebe, ich sag mal, zu tun, ja. Wenn ich Liebe gebe, dann gieße ich eine Beziehung, dann kann die wachsen, dann kann die gedeihen und dann stirbt die auch nicht aus. Und ich glaube, das alles läuft so in dem Kontext Kundenliebe rein.
Ja, also das heißt, anstatt jetzt mal im Unternehmenskontext seinen Job einfach mal zu machen, was vielleicht auch in der Stellenbeschreibung steht, seine Abschlüsse und so weiter, sich mal zu fragen, naja, wer, also ich rede gerne immer von diesen internen Kunden, ne? Also im Controlling hat ja interne Kunden, wir haben ja keine externen Kunden und da mal sich zu fragen, was der Vertrieb bei einem externen Kunden fragt, was braucht der Kunde, ne? Welche Probleme hat der Kunde und danach sich zu fragen, wie kann ich diese Probleme auch lösen, ne?
Ja, im Grunde genommen geht es auch darum, einfach nur deinem Gegenüber das Leben einfacher zu machen. Und dazu gehört zum Beispiel auch, ganz bewusst Nein zu sagen. Also das ist ja auch ein Teil der Liebe, ja, dass man irgendwie auch sagt, hey, du schau mal, ich meine es echt gut mit dir und deswegen würde ich dir eben genau das nicht raten, weil ... Ja? Und es geht einfach nur darum, also ich sage auch immer, ich kann nicht verstehen, warum Unternehmen zum Beispiel auf so Kundenbeziehungen und Kundenausbau überhaupt nichts geben, weil die halt sagen, naja, sind halt unsere Kunden, das ist irgendwie Kundennummer 13.067 oder so und der hat halt die und die Bestellmenge, den und den Bestellzyklus und ja, das läuft halt so seit ein paar Jährchen. Das kann ich nicht verstehen, weil in der heutigen Zeit stellst du sowas auf extrem wackelige Beine, weil wir in einer Marktübersättigung unterwegs sind. Ne? Das bedeutet, dass du eigentlich nahezu überall und jederzeit deinen Anbieter wechseln kannst. Ja, und deswegen ist das für mich einfach so ein Fundament. Ein Unternehmen wird von 2 Säulen getragen. Das ist einmal die Kunden, die bringen dir den Umsatz, irgendwer kauft bei dir. So bist du wirtschaftlich, ich sag mal, im Guten, in deinen grünen Zahlen. Und auf der anderen Seite die Mitarbeiter. Ja. Ohne diese beiden Komponenten funktioniert ein Unternehmen nicht. Jetzt weiß ich gar nicht, warum ich so abgedriftet bin, aber ich glaube, das waren nochmal so ein paar Gedankengänge so zum Thema, dass es einfach auch dazu gehört, den Fokus weg von mir zu legen, weg von, was will ich jetzt eigentlich, hin zu, was will mein Gegenüber so jetzt gerade und was braucht er von mir?
Dieser Schwenk, den du gerade gemacht hast, ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Und ich versuche mal, die Brücke zu schlagen zu Finance. Ne? Also lass uns gerne immer wieder diesen Ping-Pong machen. Also wenn wir in Unternehmen reingehen, bekommen wir oft das Feedback, ja, das Controlling, die Fachbereiche, die kommen auf das Controlling nicht zu. Ne? Und wenn man die Fachbereiche mal fragt, ja, braucht ihr denn irgendwas von uns, ist oft Schweigen im Walde. Ne? Und wenn man sich mal genauer anschaut, warum ist das so, dann ist es nichts anderes, wie du gerade gesagt hast. Also wenn ein Unternehmen seine Kunden nicht pflegt, seine Kundenbeziehungen nicht pflegt, dann orientieren die sich anders. Und intern ist es genauso. Also wenn der Fachbereich vom Controlling nicht gepflegt wird, nicht immer wieder hinterfragt, was braucht ihr, wie können wir euch helfen, dann bedienen die sich einfach selber. Ne? Also im Controlling nennt man das, die bauen sich ein Schattenreporting auf. Mhm. Die holen sich eigene Systeme, die haben vielleicht so irgendwelche eigene Leute dann irgendwo beiseite geschafft, die dann so ein eigenes Reporting aufbaut. Und schon entsteht eine relativ gefährliche Situation, dass wir parallel Reporting haben. Ne? Also jeder hat seinen eigenen Datentopf, jeder hat seine eigene Welt. Und schon verliert das Controlling an Bedeutung. Also es verkümmert aber auch, ne? Weil keiner hinterfragt die, das sind eh nur die Zahlenlieferanten und die Zahlen braucht eh keiner. Und das ist genau das, was du sagst. Ne? Also wenn ein Unternehmen seine Kunden nicht pflegt, wenn das Controlling seine Fachbereiche nicht pflegt, dann orientieren die sich einfach woanders. Ne?
Ja, und ich glaube also genau das, und deswegen liebe ich Vertrieb halt auch einfach so, weil es so extrem universell irgendwie ist und auf alle Bereiche, ob es jetzt beruflich sowie privat auch ist, du kannst so viele Schlüsse und Learnings auch daraus ziehen. Das ist genau dasselbe, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich habe schon so oft gesehen, festgestellt, ob bei mir selber oder bei anderen Kollegen, Kolleginnen oder auch bei Kunden selber, dass die oft gar nicht wissen, was du alles anbietest. Und natürlich kommt dann kein Kunde auf dich zu und sagt, hey, du schau mal, ich habe das und das. Hast du da nicht mal eine Idee? Sondern es ist immer wieder meine zentrale Aufgabe. Und deswegen brauche ich mir als Vertrieblerin niemals in diesem Leben Sorgen machen, dass ich arbeitslos werde, weil Vertrieb ist einfach so eine verdammt wichtige Komponente in dem Unternehmen, weil ich bin immer wieder dieser Kontaktpunkt zum Kunden, dieser Austauschpunkt. Ich mache immer wieder diese Check-ins und vergewissere mich, hey, wie läuft's bei dir? Ich wollte einfach mal fragen, ich habe das und das gesehen, da habe ich die Ideen. Also immer wieder dieses aktive Kommunikation haben. Und das ist das, was ich unter Vertrieb verstehe. Das hatten wir auch schon bei meinem Podcast. Nicht dieses, ich schiebe einfach mal eine Infobroschüre rüber, hey, du schau mal, das machen wir. Und wenn du Bock hast, dann meldest du dich halt einfach irgendwie bei Bedarf oder so. Sondern es ist ein Dialog. Das bedeutet, ich gebe eine Information und bekomme im besten Fall eine Information zurück. Und so läuft das im Austausch. Und wenn wir diese Brücke jetzt schlagen zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast, dann ist es ja nichts anderes. Ich kann jetzt aus Vertriebler-Sicht sprechen, dass mir gar nicht bewusst ist, was das Controlling alles macht, außer dass ich vielleicht einen Verkäufer-Dashboard per E-Mail zugeschickt bekomme, wo ganz viele verschiedene Zahlen sind, mit denen ich nichts anfangen kann. Mhm. Und dann denke ich mir halt einfach nur so, ja, coole Information, aber ja, schön. Also ihr habt euren Job gemacht, aber ich weiß jetzt nicht so genau, was mein Mehrwert ist, deswegen setze ich mich nicht damit auseinander.
Ja, jetzt bist du natürlich sehr hart in deiner Aussage und das ist auch gut so. Ne? Aus Sicht des Controllings ist es so, ja, wir machen doch unser monatliches Reporting und wir verschicken das auch regelmäßig. Also wir haben unser Job gemacht und tatsächlich fehlt aber das, was du jetzt gesagt hast, die hinterfragen das nicht. Ne? Die gehen nicht mal zurück und sagen, hilft euch dieser Dashboard? Waren die Informationen, die da drin sind, tatsächlich für euch hilfreich oder nicht? Dieser, ja, vielleicht kleine Schritt, wenn der nicht gemacht wird, dann verpufft einfach die ganze Wirkung. Ne?
Ja, und ich finde auch ganz ehrlich, also im Grunde genommen, Zahlen, Daten, Fakten sind in jeder Fachabteilung unglaublich wichtig, aber jede Fachabteilung hat ein anderes Bedürfnis. Mhm. Und das ist super wichtig, das immer wieder zu ermitteln und auch sich selber zu hinterfragen, muss ich jetzt irgendeine Gesamtübersicht schicken, wo vielleicht der Vertrieb nur einen ganz kleinen Teil von hat, sag ich mal, oder verschicke ich vielleicht lieber direkt eine Übersicht, mit der der Vertrieb halt auch arbeiten kann. Bei mir zum Beispiel im Vertrieb habe ich einfach ein unglaublich großes Bedürfnis, natürlich meine Zahlen im Blick zu haben. Welchen Umsatz habe ich geschrieben? Welche Winback-Quote habe ich zum Beispiel? Welche Kündigungsquote habe ich gerade? Wer hat gekündigt? Ja, das sind ja alle Zahlen, Daten, Fakten, die ich für meinen Vertrieb brauche, um meinen Job erledigen zu können. Und das ist ein ganz anderes Bedürfnis als zum Beispiel Marketing, ich weiß jetzt nicht genau, ob Controlling das auch übernimmt, ich glaube aber schon, die vielleicht eine Auswertung brauchen, wie viel uns ein Neukunde zum Beispiel in der Akquise kostet oder sowas. Mhm. Ne? Das sind ganz andere Bedürfnisse, die irgendwo trotzdem in das Oberdach zusammenlaufen, ich liefere jetzt Zahlen an.
So, jetzt hast du ein paar Mal das Wort Bedürfnisse gesagt und da würde ich gerne eine Begrifflichkeit einführen, die ich 100% jetzt öfters bei meinen Kunden verwenden werde. Und diese Begrifflichkeit habe ich von dir zugegebenermaßen. Und zwar produkt- und bedarfsorientiert. Mhm. Kannst du uns hier denn diesen Unterschied nochmal prägnant auf den Punkt bringen?
Produkt- und bedarfsorientiert. Naja, ich mache es jetzt mal ganz plakativ. Produktorientiert bedeutet, schau mal, was ich habe, willst du nicht? Ja, also willst du, kannst du, nützt dir das was? Und bedarfsorientiert ist, ich weiß noch nicht, was ich habe, weil ich noch gar nicht weiß, was du brauchst. Also erzähl mir über deinen Bedarf, deine Bedürfnisse, lass uns das gegenseitig herausfinden. Und an dieser Stelle möchte ich sagen, weder das eine noch das andere ist schlechter oder besser. Mhm. Im besten Fall hat man beide Komponenten, die zusammenlaufen.
Mhm. Genau, also das heißt übersetzt aufs Controlling, klar braucht ein Unternehmen eine Art Standard-Reporting, ne? Also Umsatz G&V bis Umsatz bis EBIT oder Deckungsbeitragsrechnung, das sind sozusagen Standards, die ja mit denen jeder Fachbereich erstmal lernen muss, umzugehen, was aber nicht zwingend heißt, dass der Fachbereich danach sein Business steuert. Und hier kann man das vielleicht auch differenzieren. Also es gibt fertig definierte Produkte, die sind ein Muss. Und jetzt geht es darum, was braucht das Business vielleicht darüber hinaus, also Bedarf, ne? Mhm. Und dazu gehört eben das, was du schon gesagt hast, Kommunikation, geh hin und frag, ne? Also, wenn man es mal ganz einfach formuliert. Und jetzt kommt Werbung. Kennst du das? Der Arbeitstag beginnt, du klappst den Laptop auf und wirst erstmal freundlich von einem Berg offener Rechnungen begrüßt. Unbezahlte Lieferanten, überfällige Zahlungen, Angebote, die irgendwo zwischen fast bestätigt und hoffentlich hat's jemand gesehen, schweben. Kurz, dein Tag startet nicht mit einem Kaffee, sondern mit einer kleinen Finanz-Adventure-Quest. Aber es geht auch anders. Mit Sage. Heute stelle ich dir den Business-Software-Anbieter Sage vor. Seit über 40 Jahren verlässlicher Begleiter von mehr als 2 Millionen Unternehmen weltweit. Und jetzt mit einem cleveren neuen Teammitglied, Sage Copilot, dem KI-Assistenten in Sage Active. Der Copilot von Sage erledigt für dich den morgendlichen Zahlenspagat. Er fasst alles Wichtige zusammen, erinnert an Fälligkeiten, weist auf offene Posten hin und schreibt sogar freundliche, bestimmte oder wirklich jetzt bitte E-Mail-Entwürfe für Zahlungserinnerungen. Du wählst nur noch den Tonfall aus. So startest du endlich mit einem klaren Kopf in den Tag und kannst dich wieder auf Wachstum, Ideen und echten unternehmerischen Impact konzentrieren. Und wenn du Sage Active mit Copilot einmal selbst ausprobieren möchtest, gibt es für alle Nice to Know for CFO Podcast-Hörerinnen und Hörer ein exklusives Angebot. Du erhältst 50% Rabatt auf die ersten 12 Monate der cloudbasierten Buchhaltungslösung Sage Active inklusive Sage Copilot. Ideal, um die Kombination aus digitaler Buchhaltung und KI-Unterstützung direkt im eigenen Arbeitsalltag zu erleben. Neugierig geworden? Dann probier's einfach aus. Alle Informationen findest du unter sage.com/CFO-Podcast. Buchstabiert sage.com/CFO-Podcast. Werbung Ende.
Ja, also im Grunde genommen ist es auch einfach. Also ich weiß gar nicht, das ist doch genau dasselbe. Ich verstehe einfach nicht, das haben wir auch schon, ich glaube, mindestens 20 Minuten bei mir im Podcast besprochen. Mhm. Ich verstehe einfach nicht, warum die einfachen Regeln der Kommunikation im Business-Tech-Kontext so schnell über Wasser geworfen werden. Mhm. Wenn du jetzt zum Beispiel auf eine Party gehst oder, keine Ahnung, ja doch, sagen wir mal Party, dein bester Kumpel lädt dich ein und da sind 3 neue Leute. Dann gehst du doch auch nicht dahin und hältst erstmal einen 20-Minuten-Vortrag, was du für ein cooler Typ bist, sondern du schaust erstmal, dass du irgendwie Gemeinsamkeiten findest, dass du Interesse an deinem Gegenüber zeigst, dass du sagst, hey, wo kommst du her? Dann sagt er, hey, ich komme aus Düsseldorf, dann sagst du, geil, ich habe da 6 Jahre gewohnt, in welcher Ecke und so weiter. Und das ist dann eine Interaktion, die entsteht. Und sobald wir in diesem Business-Kontext sind, wird das so oft über Bord geworfen, dass man irgendwie denkt so, oh mein Gott, ich muss jetzt hier schnell, schnell, schnell alles machen und den Gegenüber am besten jetzt direkt von mir und meiner Leistung überzeugen. Aber das, so funktioniert Kommunikation einfach nicht. Ja, und das ist das, was ich in meinem Podcast auch immer wieder predige. denkt einfach daran, wie ihr gerne angesprochen werden möchtet, was ihr euch vorstellt, wie mit euch umgegangen werden sollte, und geht so mit deinem Gegenüber um. Ja, und wenn man das überträgt, ob das jetzt Vertriebskontext ist oder irgendeine Kommunikation von einer Abteilung zur anderen, dann ist das Leben so viel einfacher, weil es um ganz, ganz, ganz einfache Kommunikationsgesetze geht.
Also das heißt, sich gar nicht irgendwie zu arg versteifen auf seine Rolle, die man im Unternehmen trägt, sondern den anderen einfach ja irgendwie als einem Menschen oder einem Thema an sich Interesse zeigen, oder? Also und damit auch mehr oder weniger eine natürliche Konversation erstmal anstoßen, um so ja sich menschlich natürlich anzunähern und so natürlich auch die Themen rauszukriegen, die ja das Gegenüber jetzt auch den internen Kunden interessieren, ne?
Genau, also ich meine jetzt nicht, also ich kann schon irgendwo verstehen, dass natürlich eine gewisse Barriere da ist im Business-Kontext, dass du da jetzt nicht irgendwie Lust hast, mit jedem da 1000 Jahre zu smalltalken, weil das auch nicht jeder Mensch braucht, Stichwort Disk-Typen, ne? Aber es geht einfach auch so ein bisschen darum, das so ein bisschen auf Metaebene zu sehen. Wie funktioniert Kommunikation? Wie funktioniert ein Dialog? Du interessierst dich für dein Gegenüber. Und ob das jetzt irgendein Smalltalk-Thema ist oder einfach irgendein Business-Bedürfnis, sag ich mal, im Business-Kontext, das spielt ja keine Rolle. Aber es geht einfach darum, einen Austausch herbeizuführen, sodass dieser Austausch, wie wir es ja gerade schon gesagt haben, wie ein Dialog funktioniert. Wenn du möchtest wissen, was der Gegenüber von dir braucht, dann musst du natürlich Fragen stellen. Du musst dich für den Gegenüber interessieren und du musst vor allem auch zuhören. Und zwar zuhören, um zu verstehen und nicht einfach nur irgendwie, um zu antworten.
Ja, ich meine, also beim DISC, das ist schön, dass du es ansprichst, ne? Also gerade in der Berufsgruppe der Finanzler, also ohne, dass wir jetzt pauschalisieren und alle in einen Topf werfen, aber diese Berufsgruppe ist natürlich sehr stark ausgeprägt, ne? Also rational, Zahlen, Daten, Fakten. Und deswegen ist es aber trotzdem möglich, glaube ich, auf den internen Kunden zuzugehen und den ja erstmal mal zu fragen, was einfach Sache ist oder so, ne? Womit beschäftigt er sich einfach den ganzen Tag, ne? Also das allein reicht ja schon, um die Tür zu öffnen, um seinen ersten Schritt für einen Beziehungsaufbau einfach zu gestalten.
Genau, und du hast ja selber auch gesagt, also es geht nicht darum, wie gesagt, irgendwie beste Freunde oder sowas zu finden, vor allem, wenn du das auch gar nicht vom Typ her brauchst, ja, sondern es geht einfach darum zu verstehen, was hat die andere Abteilung für ein Bedürfnis? Und da denke ich auch gerne an das Beispiel zurück, als du zum Beispiel mit dem einen Vertriebler mitgefahren bist, der gesagt hat, hey, du, schau mal, du hast keinen blassen Schimmer, was ich den ganzen Tag mache, was machst du nächste Woche für 3 Tage? Ich nehme dich einfach mal mit. Und zack, hast du die Brille seiner Arbeitswelt aufgesetzt und ein viel, viel besseres Verständnis für seine Routine bekommen, für seine eigentliche Arbeit und vor allem auch für die Bedürfnisse, ne? Ich sage in diesem Zusammenhang auch immer super gerne, dass ich mit den Zahlen vom Controlling, die mir zum Beispiel überliefert worden sind, ganz, ganz oft überhaupt nichts anfangen konnte, weil ich keine Zeit hatte, mich damit auseinanderzusetzen. Und jeder, der im Vertrieb arbeitet, der weiß, Zeit ist das raste Gut, sowieso ja im Leben. Aber bei uns ist alles, das muss effizient sein, schnell, weil wir provisionsbasiert arbeiten. Das bedeutet, jede verstrichene, irgendwie verlorene Minute können wir nicht in die Akquise nutzen. Genau. Und das schmälert natürlich unsere Provision und auch den Gewinn fürs Unternehmen. Das bedeutet, wenn das Controlling zum Beispiel dieses Grundverständnis hat, wie der Vertrieb funktioniert, worauf wir getrimmt sind, was wir leisten jeden Tag, dann könntest du dem Vertrieb ja das Leben viel einfacher machen und nicht irgendwie Excel-Tabellen mit 20 verschiedenen Tabellenblättern schicken, sondern eine einfache, effiziente Übersicht, mit der ich auch gerne und einfach arbeiten kann, ne? Und das ist ein Grundverständnis, was die ganze Sache ja auch erstmal einfacher macht und wo das Controlling sicherlich auch im das Feedback bekommt, so hey, deine Arbeit nützt mir auch richtig was. Das ist nicht einfach nur so, ich verschicke jetzt irgendein Reporting und bekomme kein Feedback, sondern du gehst in die Interaktion und bekommst auch ein Feedback für deine Arbeit. Und ich glaube, das ist auch ein sehr wertschätzender Faktor, den natürlich jeder Mensch auf der Arbeit oder auch im Privatleben gerne hat.
Ja, das was du gerade sagst, das erinnert mich an eine witzige, also ja, eigentlich gar nicht so witzige Geschichte. Ich habe ja früher in einem großen Konzern gearbeitet und da habe ich oft das Feedback gerade von Vertrieblern bekommen, die sagen, weißt du was, Victor, wir brauchen eigentlich keine Kunden mehr. Wir haben euch Controller, die uns so beschäftigen, dass wir gar keine Zeit haben, rauszugehen. Und das hat mir schon im Herzen wehgetan. Ne? Also in meinem kleinen Konzern bist du gewissermaßen getrieben, aber das ist genau das, was du sagst. Ne? Der Vertrieb will verkaufen und muss natürlich verkaufen. Und wenn wir Controller, die zuballern mit Templates, mit unübersichtlichen Dashboards, Sheets und so weiter, dann ist es nicht cool. Ne?
Du am besten, also da kann ich dir auch ein Lied von singen und über mein Leid klagen. In dem Unternehmen, wo ich davor gearbeitet habe, ist irgendwie auch jemand im Controlling auf die Idee gekommen, dass wir jeden Freitag ab 11 Uhr alles irgendwie funneln müssen und sollen, was uns in die Hände gekommen ist. Da musstest du nicht nur deine Akquise es hat damit angefangen, dass du zuerst irgendwie Termine tracken solltest, wo ich mir denke, naja, guck halt in meinen Kalender, warum kann man das nicht automatisieren? Wieso muss ich mir eine halbe Stunde Zeit nehmen und meine Termine reporten? Das hat mich schon extrem genervt. Ja, vom Zug her habe ich sehr viel Rot, also für sehr viel Idee. Deswegen, mir muss immer alles schnell und so Pareto-Prinzip und so weiter, da habe ich immer die Krise bekommen. Dann habe ich das irgendwann mal nicht mehr gemacht, dann wurde natürlich mit mir geschimpft, aber ich meinte, du, meine Arbeit ist, Umsatz reinzuholen und solange der gegeben ist, kann eigentlich gar keiner mit mir schimpfen. Und dann gab es da immer so Reibungen, sag ich mal. So, dann fing das damit an, dann waren irgendwie Anwahlversuche, dann mussten wir irgendwie noch reporten, so und so viele Termine sind nicht erschienen und so weiter. Und das ist dann total ausgeartet, wo du dann wirklich ab Freitag 11 bis 16 Uhr damit beschäftigt warst. Das sind 3 Stunden, die du nutzen könntest für deine Terminvorbereitung, für deine Reflexion, für die Vorbereitung deiner Akquiselisten zum Beispiel, ja. Wo ich mir gedacht habe, so, da habe ich einfach keinen Bock drauf, ja.
Also, liebe Finanzler, liebe Controller, an dieser Stelle merke, nicht jeder Wissensdurst muss gestillt werden. wenn dieses Wissen, diese Informationen nicht zu Steuerung und zu keinen Konsequenzen oder sonst noch führen, dann leave it, ne? Also, dann ist es einfach nur Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, dass die Fachbereiche davon abhält, die eigentliche Arbeit zu machen, ne?
Ja, und vor allem wurde unser Feedback auch nicht ernst genommen. Das fand ich vor allem sehr schade, ne? Dass du dir irgendwie gesagt hast, und da war halt diese Diskrepanz einfach da, dass dann irgendwie sich Spannungen aufgebaut haben zwischen Abteilungen, was total schade ist, weil ich kann verstehen, das ist ja für mich auch wertvoll, herauszufinden, keine Ahnung, wenn man das dann irgendwie durchfandelt, so und so viele Termine brauche ich für einen Abschluss oder so. Das ist ja interessant, seine Statistiken auch zu kennen, ja? Aber erstens wurde uns nicht erklärt, warum das gemacht wird. Zweitens wurde ich nicht gefragt, wie ich arbeite. Da kommen wir ja wieder zu dem Thema Kommunikation, bedarfsorientiert, Bedürfnisse erstmal ermitteln. Und drittens hat auch, also ist dieses Feedback auch überhaupt nicht angekommen. Ja, und das kann ja eigentlich nur scheitern. Ich meine, welcher Kunde möchte so behandelt werden? Ja, also da würdest das würdest du auch nicht lange aushalten.
Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ich würde gerne noch auf einen Begriff eingehen, der jetzt schon ein paar Mal gefallen ist. Wir haben ja ein paar Mal gesagt, naja, was ist der Bedarf? Ne? Also versucht den Bedarf zu ermitteln und dann kann man dann entsprechend seine Dienstleistung, seine Arbeit ausrichten. Jetzt habe ich es tatsächlich selber schon oft erlebt in den Workshops, die wir durchführen, Finance Controlling mit Fachbereichen und dann wird an den internen Kunden gefragt, ja, was sind denn eure Bedarfe? Also wir Controller, wir wollen uns ändern. Was sind eure Bedarfe, damit wir uns ausrichten können? Und dann ist tatsächlich oft Schweigen im Walde. Und der Vertrieb ist aber ein Künstler, um Bedarf zu wecken. Also mit einer einfachen Frage, was braucht ihr, ist es ja oft nicht getan. Und das ist beim Vertrieb sicherlich auch so. Du gehst ja auch nicht nur zum Kunden hin und sagst, was braucht ihr? Und dann kommt sofort eine Liste von Themen und du kannst deinen Verkaufsblock zücken. Also wie kann der Vertrieb Bedarf wecken?
Also ganz, ganz tolle Frage und im Grunde genommen ist es auch ganz einfach beantwortet. Das erfordert einfach ein bisschen Übung, aber im Grunde genommen ist es immer wieder dasselbe System. Als allererstes, bevor wir überhaupt in diese ganze Bedarfsanalyse gehen, ist es überhaupt wichtig, deinen Gegenüber abzuholen, warum du überhaupt da bist. Viel zu viele kommen in ein Gespräch rein und sagen so, hier, ich bin die und die, schön, dass wir zusammensetzen, jetzt erzählen Sie mal. So. Und dann denkst du dir so, Moment mal, wo bin ich jetzt hier falsch abgebogen? So, was soll ich erzählen? Ja, also im Grunde genommen. Warum, also erklär doch erstmal, okay, letztes Mal haben wir das und das besprochen und heute sitzen wir so zusammen und mein Ziel vom Gespräch wäre das und das, ist das auch in Ihrem Interesse oder haben Sie sich irgendwie andere Gedanken gemacht und ich möchte heute mit Ihnen gemeinsam herausfinden, ob und wie eine Zusammenarbeit überhaupt Sinn machen kann. Dafür würde ich Ihnen gerne vorab ein paar Fragen stellen. Ist das in Ordnung? Also, dass diese Wohlfühlatmosphäre erstmal überhaupt schaffen, dass du den anderen richtig abholst, warum du überhaupt da bist. Also, das ist der allererste Punkt überhaupt, dass du eine Grundvoraussetzung schaffst, dass du jemanden zum Reden bringst, ja? Zweiter Punkt ist, das sind so ganz, ganz viele kleine Nuancen, die da reinfallen. Aber wie gesagt, das ist alles Trainingssache. Du fängst an, Fragen zu stellen und dann gibt's immer eine Verhörsituation oder eine Dialogsituation. Da gibt's diejenigen, die sitzen da mit einem Block. Frage 1, wie viele Mitarbeiter? Frage 2, wie viel Budget? Frage 3, welche Maßnahmen? So, und dann ist es irgendwann mal so nach der vierten, fünften Frage, denkst du dir so ein bisschen unangenehm ist das ja schon, weil es ist einfach nur wie so Scheinwerferlicht auf dich und du stellst dann irgendwie Fragen und dann merkst du so richtig im Gespräch, dass die Fülle der Antworten immer weniger wird, ja? Weil es einfach unangenehm ist, ja? Du bist menschensympathisch, wo du das Gefühl hast, deine Antworten werden verstanden. Da gibt's eine Paraphrasiertechnik, dass du einfach nochmal zusammenfasst in deinen eigenen Worten. Habe ich sie jetzt also richtig verstanden? Das, das und das ist ihnen wichtig oder wollen sie das nochmal ausführen, ja? Und auch so gibst du immer wieder diese Wohlfühlatmosphäre, dass der Gegenüber sich verstanden fühlt und gesehen fühlt, ja? Also das ist diese Paraphrasiertechnik. Also einfach in deinen eigenen Worten wiedergeben, was dein Gegenüber jetzt gerade eigentlich gesagt hat. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch, und das ist meine Lieblingstechnik, die ich immer wieder gerne anwende, vor allem bei Kunden. Es hat noch nicht mal was damit zu tun, dass die sich gar nicht richtig öffnen, sondern weil die sich, und das ist ganz, ganz häufig so, selber noch gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht haben, was sie eigentlich beschäftigt. Und du kannst mit einer Suggestivtechnik ganz, ganz, ganz viele Antwortmöglichkeiten vorgeben. Bedeutet also, dass du zum Beispiel sagst, ich kann das immer gerne auf die Marketingwelt beziehen, weil ich ja Marketingprodukte verkaufe auch, dass ich zum Beispiel sage so, jetzt habe ich mal eine Frage. Haben Sie sich schon mal Gedanken gemacht über die Budgetgröße? So. Und wenn du dann schon so merkst, okay, da wird so ein bisschen schwammiger geantwortet, dann kannst du sagen, naja, also ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, in Ihrer Branche, in Ihrer Größe und in der Reichweite, also in der Region, werden Budgets von X bis Y ausgegeben. Wäre das auch etwas, was Sie sich vorstellen könnten oder ist das da drunter oder da drüber? So, und schon hast du dem Kunden 2, 3 Antwortmöglichkeiten vorgegeben, wo er selber erstmal einen Rahmen hat, wo er nachdenken kann. Und genau dasselbe ist eigentlich im Controlling auch. Du hast ja schon im Controlling, also die Controlling-Abteilung hat ja schon mit ganz vielen verschiedenen Abteilungen und Personen zusammengearbeitet und weiß ja aus Erfahrung, okay, das könnte in die und die Richtung gehen. Dann gib doch einfach in so einer Suggestivtechnik mögliche Antworten vor, dass dein Gegenüber zum Nachdenken angeregt wird. Das ist viel, viel einfacher und erzeugt auch, nimmt diesen ganzen Druck in der Situation weg. Weil wenn du jetzt antwortest und du zum Beispiel so, oh mein Gott, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht, dann antwortest du doch eher, weiß ich noch nicht genau oder muss ich mir mal nochmal Gedanken machen? Und dann ist diese Frage tot, ja? Das ist total schade, weil solche Fragen brauchst du, diese Antworten brauchst du ja, um weiterfragen zu können. Und dann geht es im letzten Schritt eigentlich nur noch darum, dass du die wahren Bedürfnisse herausfindest. Also haben sie sich eigentlich schon mal Gedanken gemacht so oder dass du zum Beispiel sagst, du hast jetzt verschiedene Prioritäten definiert, das muss geändert werden, das und das zum Beispiel oder das wäre das Ziel. Wenn sie sich jetzt eins dieser Ziele aussuchen könnten, welche wäre das Dringendste und warum? Ja, dass dir einfach nochmal erklärt wird, wieso überhaupt und welche Bedingungen, du stellst einfach nochmal Bedingungen auf und gehst nochmal ein bisschen tiefer in das Bedürfnis rein. Also du filterst sozusagen die einzelnen Antwortmöglichkeiten durch. Und ganz zum Schluss fasst du einfach nochmal zusammen, okay, wenn ich sie jetzt richtig verstanden habe, das haben wir besprochen in dem und dem Rahmen und das und das und das und das, haben wir jetzt alle Informationen zusammengesammelt, weil, die Frage stelle ich jetzt, das ist wichtig, ich möchte in der Lösungspräsentation gleich ganz genau auf ihre Bedürfnisse eingehen oder habe ich noch irgendwas übersehen, ne? Und dann lässt du dir das nochmal bestätigen und so geht es weiter und weiter und mit diesen ganzen Informationen gehst du dann in deine ganze Lösungspräsentation weiter.
Ich wünsche mir, ich hätte dich früher kennengelernt, Helena. Das ist echt wirklich, wirklich gut, weil es ist tatsächlich mit einem plumpen, was braucht ihr von uns oder welche Erwartungen habt ihr an uns, damit ist es tatsächlich nicht getan. Ne? Und dann Also und gar nicht tatsächlich auch aus Böswilligkeit, sondern weil der Kunde, also in diesem Fall der interne Kunde, oft tatsächlich gar nicht weiß, was er sagen soll, weil er vielleicht diese Steps nicht durchgegangen ist. Der wurde erstmal nicht abgeholt, der weiß gar nicht, warum er da ist, fühlt sich vielleicht verhört oder solche, alle diese Faktoren führen dann nachher tatsächlich dazu, dass da irgendwelche so Alibi-Punkte irgendwo hingepinnt werden, ne? So, ja, Transparenz und so weiter, ne? So 0815 Antworten, sage ich mal, womit man eigentlich auch nicht wirklich arbeiten kann, ne?
Ja, genau. Und jetzt musst du dir das so vorstellen. Jetzt gehen wir mal in das Negativbeispiel. So, stell dir mal vor, du sitzt da, ja, ich komme jetzt rein, sag, hallo Herr Mendel, schön, dass wir uns kennen. Also halbe Stunde Zeit haben Sie ja mitgebracht. Ich mache mal ganz schnell. Welches Budget, welcher Rahmen, wann könnte gestartet werden und bla bla bla. So, dann hast du mir 5 Antworten gegeben. Und dann denkst du dir schon so, boah, also irgendwie macht die voll viel Druck, ne? So, und dann sitzen wir da in der
Präsentation, oder?
Genau, so. Und dann sitzen wir da in der Präsentation. Ich packe meine Präsentation, packe ich da an den Beamer. Und du denkst dir eigentlich so, ja, okay, ganz cool so, aber irgendwie holt mich das gar nicht ab. Ja? Mhm. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du bei mir kaufst?
Ja, gegen 0, oder?
Ja, also das ist doch logisch einfach. Mhm. Ja, wenn du dich komplett überfahren fühlst, gar nicht abgeholt, wenn du dir im schlimmsten Fall dann auch noch so denkst, die ist voll unsympathisch, dann hältst du diesen Termin aus Höflichkeit aus. Ja. Mhm. Und genauso ist es ja in allen anderen Situationen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Controlling zusammensitzen würde in einem internen Meeting und ich ausgefragt werde und das Controlling mir im besten Fall dann ihre Präsentation zeigt, so wie die es gerne hätten, dann würde ich mir denken, ja toll, tolle Zeitverschwendung. In der Zeit hätte ich weiter Akquise machen können. Ja. Und damit ist überhaupt nichts verbessert und ich sag mal gerettet.
Ja. Also ist tatsächlich keine Seltenheit, sondern eher die Regel, das, was du beschreibst. Klar, ich meine, also Finance ist ja auch getrimmt auf Effizienz, ne? Das ist ja so dieses Ding, ne? Alles muss schnell, alles muss effizient, alles muss transparent sein. Das führt dann tatsächlich in der Kommunikation außerhalb von Finance genau zu solchen Missverständnissen, ne? Also dieses Effizienzgetriebene, ich habe da mal schon was vorbereitet, lass uns mal die nächste halbe Stunde effizient nutzen, führt dann echt ins Nichts. Ne? Da passiert einfach nichts.
Da passiert auch nichts, weil du fühlst dich ja gar nicht abgeholt. Das ist ja genau dasselbe wie jetzt in diesem Fall mit dem Verkaufsgespräch. Wenn ich jetzt diese Antwortmöglichkeit, also sagen wir mal, ich habe jetzt in der Bedarfsanalyse herausgefunden, dir ist wichtig eine schnelle Übersicht, weil du hast wenig Zeit und eigentlich bist du auch total ungeduldig und du willst einfach nur schnell alles haben, weil und Übersichtlichkeit und das soll alles mit einem Klick. Also du achtest extrem auf deine Effizienz, das ist ja ein wirtschaftliches Kaufmotiv und auf deinen Komfort, du willst alles bequem haben. Ja, bedeutet also, wenn ich diese Information habe, dann ist meine Aufgabe jetzt eigentlich nur, diese Punkte zu verkaufen, die dir wichtig sind und nicht alles andere. Bedeutet also, ich würde in der Präsentation dann besonders auf diese Punkte eingehen. Schau mal, wie einfach es ist. Schau mal, wie schnell das geht. Schau mal, wie übersichtlich das ist. Und das alles sind alles nochmal Restinformationen. Habe ich schon verstanden, ist dir nicht so wichtig, können wir aber auch. Kann man nochmal bei Zeit und Bedarf wecken. Aber diese 2, 3 Punkte, das können wir. Also was sagst du dazu? So. Und da würdest du dich doch viel abgeholter mit fühlen, weil du dir denkst, die hat's wirklich verstanden. Ja. Ja, die geht wirklich auf mich ein, die verkauft mir was Individuelles, obwohl es eigentlich das Standardprodukt ist.
Also den anderen zu verstehen, ne, das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, oder du hast es auch vor allem auch gesagt, hilft natürlich, das Vertrauen aufzubauen. Ne? Ja. Also das heißt, der Finanzler, der Controller, der ist an dieser Stelle gefragt, zu verstehen, wie jetzt zum Beispiel Vertrieb funktioniert. Na, wie bringt er seine Abschlüsse rein? Wie macht er Akquise? Und nur wenn dieses gegenseitige Verständnis, also diese ein Minimum an gemeinsamer Sprache, das ist, glaube ich, zumindest einer der Schritte, wie Vertrauen aufgebaut wird. Siehst du neben dieser gemeinsamen Sprache, neben diesem gemeinsamen Verständnis noch andere Punkte, wie Vertrauen aufgebaut werden kann?
Also Vertrauen kann natürlich auch extrem viel über Kompetenz aufgebaut werden. Also als allererster Linie würde ich wirklich sagen, das ist wirklich Vertrauenspunkt Nummer 1, dass du es schaffst, dem anderen eine Wohlfühlatmosphäre zu geben, sodass eine Kommunikation gegeben ist. Das ist der allererste Punkt. Dann bin ich nicht so ein großer Fan von, also so Sympathien finden, aber nicht so dieses, ich erzähle jetzt einfach irgendwie, ich gehe angeln, weil du angeln gehst, obwohl ich gar nicht angeln gehe. Ja, das ist so ein bisschen heuchlerisch, finde ich. Mhm. Ich versuche immer Gemeinsamkeiten irgendwie zu finden, dass ich dem Gegenüber Verständnis zeige und ihm einfach zeige so, hey, ich weiß, wovon du sprichst, weil ich habe das und das auch schon erlebt. Oder ich weiß, was du für ein Typ bist, weil ich bin zum Beispiel genauso. Also immer mal wieder so kleine Kleinigkeiten bringen oder das habe ich auch schon erlebt in diesem und diesem Zusammenhang. Also selbst wenn du jetzt vielleicht nicht der Typ bist, der diese Gemeinsamkeiten hat, kannst du ja trotzdem aus Erfahrungen erzählen, womit sich der andere identifizieren kann oder zumindest mal vergleichen kann auch. Ja. Mhm. Und der dritte Punkt, der natürlich extrem Vertrauen weckt, ist die Kompetenz. Ja. Also das ist natürlich etwas und das hat, glaube ich, auch schon jeder erlebt, diese ganzen Luftblasen, die dann irgendwie sind, so viel Gelaber, nichts dahinter und so. Mhm. Du musst natürlich dann auch zeigen und beweisen können und auch Antworten liefern können, wenn Fragen kommen, ja. Und es werden Fragen kommen, weil sobald du in dieser Ebene bist, wo der Gegenüber sich abgeholt fühlt, wird und wie funktioniert das genau? Und wie kann ich das und das? Und wie würdest du mir das raten? Das sind immer die besten Fragen, weil in dem Moment bekommst du schon diese kleine Bühne von, erklär mir, dass du der Experte bist, ja. Mhm. Und dann musst du abliefern mit deiner Kompetenz. Und wenn diese drei Sachen gegeben sind, dann ist, glaube ich, also dann bist du schon sowas von meilenweit voraus, was Mitbewerber und andere Kollegen, Kolleginnen angeht, weil man, ja, weil du den Gegenüber dann halt einfach so am Haken hast, sag ich mal.
Ja, ja. Also, ich bin sehr, sehr beruhigt und sehr froh, dass du das Thema Kompetenz ins Spiel bringst. Dann, das bedeutet, dass wir gar nicht so viel falsch machen, weil wir gehen tatsächlich auch rein, wenn wir so Controlling oder Finanzabteilungen transformieren, bauen wir gerne Kompetenzprofile und Kompetenzmodelle auf, weil es genau das ist, was du sagst. Also diese Vielschichtigkeit an Kompetenzen, die muss beherrscht sein, ne? Und klar schreien alle, ja, der Finanzbereich, der muss besser in der Kommunikation werden. Da ist aber sehr, sehr wichtig, was du sagst, es muss echte Kommunikation sein, ne? Also dieses, ah ja, du gehst golfen, ich gehe auch golfen, obwohl das nicht stimmt, das ist nicht gut, ne? Also das treibt eher einen Keil rein irgendwann. Und so ist es aber auch mit anderen Kompetenzen, sei das jetzt im digitalen Bereich, im fachlichen Bereich, im methodischen Bereich. Diese müssen beherrscht werden, um ernst genommen zu werden. Ne? Also wenn der Vertriebler merkt, nehmen wir mal den Vertrieb als Beispiel, da sitzt ein Controller, der weiß, wovon er redet. Und nicht einfach nur ein Schwätzer oder ein wie auch immer. Ne? Dann hat man einfach einen anderen Vertrauensvorschuss schon. Und die Kommunikation, also ne, Stichwort Vertrauen, Vertrauensvorschuss, und die Kommunikation kann einfach auf einer ganz anderen Ebene stattfinden.
Genau, und mir ist gerade auch noch spontan ein vierter Punkt eingefallen. Das kannst du natürlich aber erst mit Zeit beeinflussen. Das ist Qualität in der Arbeit allgemein. Ja, so sicherst du natürlich das Vertrauenslevel auch, ja, weil du einfach zeigst, du lieferst ab, du bist da, du bist vor allem da, wenn Probleme da sind, wenn Anfragen da sind, du kümmerst dich schnell um die Sachen. Und das ist das so, dieser Kreis, sag ich mal, der sich dann ergibt. Ja, und mittlerweile, und ich finde, das ist das geilste Gefühl, was man bekommen kann, wenn Kunden oder zum Beispiel auch Abteilungen in deinem Fall, es spielt ja überhaupt keine Rolle, zu dir kommen und dich nach Rat fragen. Mhm. Ja, Frau Schäfer, wir haben jetzt das und das, wie würden Sie das machen? Weil die einfach wissen, ich antworte denen ehrlich und ich habe auch Ahnung darüber und ich sehe meinen Profit gar nicht, weil ich weiß, ich leiste eh gute Arbeit, die werden schon damit zufrieden sein, weißt du? Also das und das finde ich immer ein sehr, sehr schönes Feedback, was man bekommt, und genauso ist es ja auch im Controlling. Wenn Leute zu dir kommen und dich um deine Meinung fragen, dann stehst du auf dem Treppchen des Vertrauens. Also dann hast du schon so einen Vertrauensvorschuss und auch die Bestätigung, dass du echt gute Arbeit leistest.
Das ist, ich glaube auch, das ist eigentlich der letzte Beweis, glaube ich, dass das Controlling gut aufgestellt ist, wenn unangefragt an der Tür geklopft wird und sagt, hey, ich brauche eure Unterstützung. Na, dann weiß man, man ist richtig unterwegs. Vielleicht noch nicht am Ende, aber die Richtung ist schon sehr, sehr gut. Und ja, bei allen, vielleicht auch Zuhörern, wo das nicht der Fall ist, wo die Fachbereiche nicht regelmäßig anklopfen und um Unterstützung bitten, da vielleicht nochmal nachdenken, vielleicht ist es jetzt der Zeitpunkt, sich einfach mal neu auszurichten. Ne? Irgendwas muss man anders machen, damit genau das ist, was du sagst. Der Kunde sollte schon mal anklopfen, dann hat man einen guten Job gemacht. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, also wir haben ganz, ganz viele Punkte angeschnitten. Lass uns doch vielleicht ein bisschen so zum Nukleus kommen. Also jetzt mal angenommen, jemand, der gerade zuhört, sagt, also schon cool, aber hey, schon irgendwie auch komplex und sehr, sehr viele Themen. Was würdest du jetzt einem Controller auf den Weg geben? Was sind so die ersten 1, 2, 3 Schritte, wenn er sagt, ich will ein bisschen mehr wie der Vertrieb werden? Womit soll er anfangen?
Also ganz ehrlich, zuhören, verstehen und helfen. So, also dieses Credo reicht eigentlich schon, damit man seine Arbeitsweise anpasst. So, ich arbeite, also erstmal gehe ich raus, um zuzuhören. Ich stelle also Fragen, ja, und diese ganzen Feinheiten, die wir besprochen haben, mit Paraphrasieren, Suggestiv und so weiter, das sind, wie gesagt, das kommt alles mit der Zeit und so weiter, nicht alles auf einmal, das sind so die feinen Nuancen, aber erstmal Fragen stellen, dann zuhören und nicht einfach, ich stelle diese Frage, weil sie obligatorisch auf meinem Zettel steht, habe ich auch schon genug erlebt, wo du dir denkst, ja gut, die Informationen werden gar nicht verarbeitet, die gesagt werden, ja, sondern wirklich zuhören, aufsaugen wie ein Schwamm. Dann verstehen, was gesagt worden ist. Und da kommt vielleicht diese Paraphrasiertechnik ins Spiel. Weil nur, weil du mir etwas sagst, heißt es nicht, dass ich es richtig verstanden habe. Immer wieder nachfragen. Also habe ich das richtig verstanden? Also ist euch das und das wichtig? Verstehe ich das richtig? Also würdet ihr gerne das und das verbessert haben? Oder sollen wir lieber das und das rausnehmen, weil dann wird euer Leben einfacher? Habe ich das richtig verstanden? Also immer wieder diese Rückkopplung, diese Rückversicherung. Und dann im letzten Schritt möchtest du ja, dass es deinen Kollegen einfacher fällt im Alltag mit deinen Aufgaben. Und du im Controlling erfüllst ja eine ganz, ganz, ganz zentrale Komponente im Unternehmen. Du hast den Überblick über die Zahlen, ja. Und das ist mit eines der wichtigsten Sachen, die man im Unternehmen im Blick haben sollte, wo ein Unternehmen dann einschätzen kann, okay, sind wir profitabel, sind wir wirtschaftlich, haben wir Wachstum oder nicht? Also es ist eine ganz, ganz essentielle Abteilung natürlich. Aber es geht in allererster Linie darum, dass du dir Gedanken machst, wie kann ich meinem Gegenüber, meinen Kollegen das Leben einfacher machen? Und dann fängst du an zu helfen.
Okay, also perfekt. Lass mir das mal in 3 einfachen Sätzen das mal zusammenfassen. Also Schritt 1, ich muss aufstehen von meinem Schreibtisch und ich muss zu meinem internen Kunden gehen, zuhören, verstehen, fragen. So, Schritt 1. Schritt 2, ich muss ja den eine oder andere Technik lernen, wie man richtig fragt. Na, das haben wir heute besprochen. Nur mal zu fragen, was brauchst du? Das reicht manchmal nicht. Und Schritt 3, versuchen, das Problem des Kunden zu lösen.
Ja.
Versuchen, ihm zu helfen und damit den Kunden ins Zentrum zu stellen. Und dann, ja, dann habe ich den Job gemacht. Ne? Also ich hoffe, ich habe das richtig zusammengefasst. Wenn nicht, hast du jetzt die Chance zu korrigieren?
Dann bist du schon 95% besser als alle Mitarbeiter da draußen. Ja, also es ist einfach so, egal ob du jetzt ein Controller bist, Vertriebler, im Marketing arbeitest und so weiter, so viele Leute machen ihren Job extrem herzlos, also lieblos, so. Die wissen irgendwie gar nicht selber so richtig, was erfülle ich eigentlich hier für eine Aufgabe. Du weißt, was ich meine, ne? Die kommen halt dahin und arbeiten von 8 bis 16 Uhr und gehen dann wieder nach Hause. Es geht auch darum, zu verstehen, was für eine Funktion du im Unternehmen übernimmst, ja? Und das ist zum Beispiel auch etwas, wo du extrem Eigenantrieb entwickeln kannst. Und deswegen, also als allererstes solltest du dir, wenn wir in diesem Finance-Kontext jetzt auch bleiben als Controller, auch bewusst sein, was du für eine verdammt wichtige Rolle im Unternehmen übernimmst, damit du deinen Job mit Liebe machen kannst, ja? Und dann geht es darum, dass du diese Liebe so transportierst, dass sie anderen auch nützt, ja? Und das hast du gerade sehr, sehr gut zusammengefasst. Also zuhören, verstehen, helfen, den anderen immer wieder abholen und ihm auch das Gefühl geben, so, hey, es geht hier um dich und nicht nur darum, weil wir irgendein obligatorisches Meeting haben, sondern was brauchst du von mir? Du stehst im Zentrum, dafür bin ich heute da. Und dann im nächsten Schritt die Präsentation, also das Produkt, was du verkaufst, und in dem Sinne ist es ja deine Zahlen, dein Dashboard, deine Reportings, so darzustellen, dass der Gegenüber auch versteht, damit habe ich ja wirklich Nutzen. Das ist ja nicht nur Extraarbeit für mich.
Helena, ich muss sagen, ich bin maßlos begeistert. Also wären die Controller ein bisschen mehr wie die Vertriebler, wären das, glaube ich, bessere Controller. Ne? Also von daher sehr, sehr cool. Allerletzte Frage, wie kann man dich erreichen, wenn jemand mit dir sprechen will, mit jemand mit dir das Thema Vertrieb so richtig hardcore-mäßig lernen will?
Also auf LinkedIn zum Beispiel Helena Schäfer einfach eingeben. Wir sind da ja auch vernetzt. Ja. Ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, helena@vertriebsverliebt.de. Ihr könnt mal in meinem Podcast vorbeischnuppern. Ich bin jetzt mittlerweile bei der, ich glaube, 116. Folge oder 118. Keine Ahnung, irgendwie sowas um den Dreh. Da könnt ihr euch gerne auch mal berieseln lassen von verschiedenen, ich sag mal, Vertriebsinhalten. Ja, oder wenn ihr gar nicht auf mich aufmerksam werden solltet, dann meldet euch einfach bei Viktor, der wird euch dann schon vermitteln.
Okay. Man kann dich nicht übersehen und spätestens ich werde den letzten Link machen. Helena, vielen, vielen herzlichen Dank. Also mir alleine hat es schon sehr, sehr viel gebracht, was du erzählt hast, wie Controlling besser verkaufen kann, sich verkaufen kann und seine Dienstleistungen verkaufen kann. Und ich gehe davon aus, dass es allen Zuhörern genauso viel gebracht hat. Also vielen, vielen herzlichen Dank.
Dankeschön auch, dass ich hier zu Gast sein durfte. Hat mir riesig viel Spaß gemacht, über mein Lieblingsthema zu sprechen. Ganz klar.
Vertriebsverliebt. Danke sehr.
Und das war Mendel Talks Finance. Vielen Dank, dass Sie uns begleitet haben. In jeder Episode bieten wir Ihnen tiefe Einblicke in die Strategien, Visionen und Innovationen, die die Finanzwelt von morgen prägen. Wir hoffen, Sie haben wertvolle Erkenntnisse dabei gewonnen. Wenn Sie Mendel Talks Finance abonnieren, bleiben Sie immer auf dem Laufenden. Wir sprechen mit hochkarätigen Gästen, die die Zukunft der Finanzwelt mitgestalten. Weitere Informationen finden Sie unter viktormendel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zu unserer nächsten Folge von Mendel Talks Finance.